Mein Name ist Tom und ich bin 27 Jahre alt. Dies geschah vor etwa 2 Jahren. Meine Freundin Esther und ich leben seit 5 Jahren zusammen und vor etwa 2 Jahren beschlossen wir, in ein neues Haus zu ziehen, das wir zu einem sehr guten Preis in einem schönen und sehr ruhigen Vorort mit einigen umliegenden Farmen fanden. Unser Haus liegt am Ende einer Sackgasse und am Ende der Straße befindet sich ein riesiges Grundstück mit mindestens 200 Hektar Farmland. Seit dem Moment, als wir einzogen, verliebten wir uns in diesen Ort, denn er ist nicht nur schön und gemütlich, sondern fast alle unsere Nachbarn sind sehr nette Leute, mit denen wir schnell Freundschaft schlossen. Etwa 4 Monate nach unserem Umzug beschlossen wir, einen Hund zu adoptieren. Einen wunderschönen Golden Retriever, der schnell zum Liebling des Hauses wurde, aber auch ziemlich chaotisch war. Glücklicherweise hatten wir einen großen Hinterhof und die meisten Nachbarn hatten auch Hunde, sodass sie sich schon an das Bellen zu jeder Tageszeit gewöhnt hatten. Eines Nachmittags kam ich von der Arbeit nach Hause und stellte fest, dass unser Hund nicht da war. Er war wohl weggelaufen, während meine Freundin noch bei der Arbeit war. Ich rief sie an und erzählte ihr, was passiert war. Sie meinte, sie käme bald nach Hause, damit wir zusammen nach ihm suchen könnten. Ich beschloss jedoch, schon einmal loszugehen und fragte die Nachbarn, ob sie ihn gesehen hätten. Die meisten von ihnen hatten den Hund zuletzt in Richtung der Farm am Ende der Straße laufen sehen. Also ging ich dorthin, um ihn zu suchen. Am Ende der Straße fand ich jedoch einen großen Zaun mit einem Schild, auf dem stand, dass Eindringlinge erschossen würden. Als ich das Schild las, beschloss ich, lieber Abstand zu halten, da es der Eigentümer wohl ernst meinte. Aber ich war auch sehr besorgt um meinen Hund, da der Besitzer offenbar nicht sehr freundlich gegenüber Eindringlingen war und vielleicht auch Hunde dazu zählte. Einige Stunden später war meine Freundin zurück. Ich hatte ihr bereits am Telefon erzählt, was die Nachbarn gesagt hatten. Sie hatte inzwischen herausgefunden, wem das Grundstück gehörte und dank eines Nachbarn sogar seine Telefonnummer erhalten. Das machte mich etwas erleichtert und hoffnungsvoll, dass der Mann über den Verbleib unseres Hundes Bescheid wusste und ihm hoffentlich nichts angetan hatte. Meine Freundin rief ihn sofort an. Er antwortete freundlich und bat uns, uns vor seinem Haus zu treffen, das sich in der Nähe des Grundstückseingangs befand. Als wir ankamen, waren wir von dem Anblick schockiert. Der Ort war völlig verwahrlost. Der Zaun war ziemlich rostig und kaputt und die Büsche waren so stark überwuchert, dass es aussah, als würden sie den Ort verschlingen. Meine Freundin und ich warfen uns einen verwunderten Blick zu. Man urteilt zwar ungern über das Leben anderer, aber dieser Ort ließ wirklich viel zu wünschen übrig. Bevor wir an die Tür klopften, sahen wir durch das Fenster und was wir sahen, war seltsam und verstörend. Das Haus war voller Schaufensterpuppen, alle in Damenunterwäsche gekleidet und mit roten Flecken versehen, die vermutlich Farbe waren, obwohl man sich in Anbetracht des Zustands des Hauses nicht sicher sein konnte. Wir sahen uns verwirrt an und wollten gerade etwas sagen, als plötzlich der Mann von der anderen Seite des Hauses auftauchte. Er war ein etwa 45-jähriger Australier mit stark sonnenverbrannter Haut und bevor wir überhaupt Hallo sagen konnten, rief er, dass er unseren Hund gesehen habe und wisse, wo er sei. Er forderte uns auf, ihm zu folgen. Ich wollte ihm nicht folgen, aber die Nachbarn hatten uns gesagt, dass er schon mehrmals Hunde erschossen hatte, die sich seiner Farm näherten, unabhängig davon, ob sie seinen Nachbarn gehörten. Auf dem Weg unterhielt er sich nur mit meiner Freundin und fragte sie nach ihrem Alter und seit wann wir in dem Haus wohnten. Das machte mich etwas unbehaglich, da er irgendwie mit ihr sprach, als wäre ich nicht da. Ich versuchte jedoch, nichts daraus zu machen, um nicht besitzergreifend zu wirken. Dann wurden die Fragen persönlicher und ich war kurz davor, ihm etwas zu sagen, als plötzlich unser Hund auftauchte. Wir packten ihn, bedankten uns und machten uns so schnell wie möglich aus dem Staub. Ein paar Tage später geschah jedoch etwas, das mich wirklich alarmierte. An diesem Tag stand ich um 2.30 Uhr morgens auf, um mich für die Arbeit fertig zu machen. Nachdem ich geduscht und gefrühstückt hatte, setzte ich mich ins Auto und bemerkte ein weißes Auto auf der Straße vor unserem Haus. Normalerweise wäre das kein Problem, aber in den 4 Monaten, die ich hier wohnte, hatte ich noch nie jemanden um diese Uhrzeit gesehen. Ich parkte vor dem fremden Auto und schaltete die Scheinwerfer ein, um zu sehen, wer drinnen war. Und zu meiner Überraschung war es der Farmer. Sobald er mich sah, fuhr er schnell davon. Ich beschloss, nicht zur Arbeit zu fahren und bei meiner Freundin zu bleiben, da ich sie nicht allein lassen wollte, wenn dieser Mann in der Nähe war. Ich blieb die ganze Nacht wach, um sicherzustellen, dass er nicht zurückkam. Aber das war nicht das letzte Mal, dass er das tat. Die gleiche Situation wiederholte sich 2 weitere Male in derselben Woche. Das gleiche Auto, zur gleichen Zeit, und er fuhr immer weg, sobald ich die Lichter einschaltete. Einige Tage vergingen und die Situation wiederholte sich nicht, was mich glauben ließ, dass der Mann aufgegeben hatte. Doch dann, am Montagmorgen, als ich zur Arbeit ging, stand das weiße Auto wieder da. Ich hatte genug und beschloss, die Polizei zu rufen. Anstatt zur Arbeit zu fahren, folgte ich ihm, bis ich sein Nummernschild notiert hatte. Als die Polizei kam, gab ich ihnen die Beschreibung des Mannes und sein Kennzeichen. Die Polizisten sagten mir, ich solle nach Hause gehen und dass sie bald ein paar Beamte schicken würden. 10 Minuten später kamen 4 Streifenwagen vor unserem Haus an. 2 machten sich auf die Suche nach dem Mann und 2 parkten vor unserem Grundstück. Ein Polizist kam herein, um uns zu befragen und sicherzustellen, dass es uns gut ging. Später am Tag klopfte einer der Polizisten an unsere Tür und sagte uns, dass sie den Mann schließlich gefasst hatten. Er war mit 120 km/h auf der Autobahn unterwegs und wollte an der ersten Haltestelle nicht anhalten, sodass sie ihn verfolgen mussten. Allein zu wissen, dass sie ihn gefasst hatten, ließ mich erleichtert aufatmen. Aber das, was der Polizist uns später erzählte, war so verstörend und beängstigend, dass ich heute noch oft daran denke. Als sie sein Auto durchsuchten, fanden sie 2 Jagdmesser, eine Pistole und ein Gewehr, sowie mehrere Fotos meiner Freundin, die aus der Ferne aufgenommen und offensichtlich ohne ihr Wissen gemacht worden waren. Außerdem fanden sie ein paar ihrer Unterwäsche. Besonders dieser letzte Punkt ließ uns aufhorchen, da wir vor ein paar Tagen bemerkt hatten, dass ein paar Esthers Unterhosen von der Wäscheleine verschwunden war. Aber wir dachten, es sei unser Hund gewesen, da er oft Dinge herunterzog. Wir reichten bald darauf eine einstweilige Verfügung gegen ihn ein, falls er jemals aus dem Gefängnis entlassen werden sollte. Rückblickend weiß ich, dass ich die Situation nicht sehr klug gehandhabt habe und die Polizei viel früher hätte rufen sollen. Aber ich hätte nie gedacht, dass die Absichten dieses Mannes so krankhaft und gefährlich werden würden. Wir hatten zuvor nie etwas Vergleichbares erlebt und ich wusste wirklich nicht, wie ich damit umgehen sollte. Im Jahr 2015 war ich 22 Jahre alt und hatte gerade die Lineman-Schule für Elektriker abgeschlossen. Allerdings war es nicht so einfach, einen Job in meinem Bereich zu bekommen, da die meisten gut bezahlten Stellen mindestens 1 Jahr Berufserfahrung verlangten, etwas, das ein frisch gebackener Absolvent nicht hat. Das ist sehr paradox, denn wie soll man Erfahrung sammeln, wenn man ohne Erfahrung keinen Job bekommt? Wie auch immer. Die Tatsache ist, dass ich mich in einer etwas komplizierten finanziellen Situation befand und dringend einen Job brauchte. Das nächstgelegene, was ich in meinem Bereich fand, war eine Stelle als Leitungssucher. Falls Sie mit dem Begriff nicht vertraut sind, mein Job war im Grunde unterirdische Strom-, Gas- und Telefonleitungen für Hausbesitzer oder Bauunternehmer zu finden. Dafür musste ich einen ziemlich leistungsstarken Metalldetektor verwenden. Ich habe immer davon geträumt, vergrabene Schätze zu finden, aber leider ist das nie passiert. Stattdessen machte ich die gruseligste Erfahrung meines Lebens. Ich muss sagen, dass dieser Job mich manchmal an ziemlich seltsame und mysteriöse Orte führte, wie 10b, verlassene Häuser, die zum Abriss bestimmt waren, oder alte Industrien, die pleite gegangen sind. Die meiste Zeit war der Job jedoch interessanter als erwartet. Am 22. November 2015 wurde ich beauftragt, die elektrischen und Telefonleitungen eines alten Hauses zu finden, das bald abgerissen werden sollte. Der Eigentümer wollte sich mit mir treffen, um mir eine allgemeine Vorstellung davon zu geben, wo ich mit der Suche beginnen sollte. Also rief ich ihn an und er informierte mich, dass das Haus seit 1982 unbewohnt war. Er sagte, dass er das Grundstück vor etwa 15 Jahren gekauft habe, aber noch nie dort gewesen sei. Das kam mir etwas seltsam vor. Ich dachte mir, wer würde ein Grundstück kaufen und es nie benutzen? Aber natürlich fragte ich nicht weiter nach und wir vereinbarten ein Treffen auf dem Grundstück in 10 Minuten. Ich packte schnell meine Sachen und machte mich auf den Weg, um auf den Eigentümer zu warten. Nach 30 Minuten war er jedoch immer noch nicht aufgetaucht. Ich hatte nicht viel Zeit zu verschwenden, also entschied ich mich, einen nahegelegenen Weg entlang zu gehen, um zu sehen, ob ich den Eingang finden könnte. Das Haus befand sich auf einer alten Farm, etwa einen Kilometer lang und von einem ziemlich dichten Wald umgeben, der kaum Einblick in die Rückseite des Hauses gewährte, das wirklich sehr groß war. Endlich schaffte ich es, hineinzugehen, und als ich mich dem Haus näherte, sah ich, dass sich dort viel altes und verrostetes Landmaschinen-Equipment befand, ebenso wie mehrere Fahrzeuge im gleichen Zustand. Es war, als hätte der Vorbesitzer oder die Menschen, die dort lebten, das Anwesen von einem Tag auf den anderen verlassen und nichts mitgenommen. Selbst zwei Autos waren in einer schlampigen Art und Weise geparkt. An diesem Ort zu sein, vermittelte mir ein seltsames Gefühl, da praktisch nichts in Kilometern Entfernung war und das Gefühl der Isolation überwältigend war, besonders weil dieser Ort schien, in der Zeit, eingefroren zu sein. Nach einem kurzen Rundgang beschloss ich, mit der Arbeit zu beginnen, da der Besitzer nach 40 Minuten immer noch nicht aufgetaucht war. Nachdem ich etwa anderthalb Stunden die Gegend inspiziert hatte, beschloss ich, dass ich lange genug gewartet hatte und bereit war zu gehen. Ich verspürte zudem ein beunruhigendes Gefühl der Isolation, das für mich aus unerklärlichen Gründen unerträglich wurde. Gerade als ich das Grundstück verlassen und an einem anderen Tag fortfahren wollte, bemerkte ich eine Tür an der Seite des Hauses, die zwischen den Büschen verborgen war, die das Haus praktisch verschluckten. In diesem Moment siegte meine Neugier über mein Bauchgefühl, das mir sagte, sofort von dieser Farm zu verschwinden. Ich kämpfte mich durch das Gestrüpp, schob die Büsche von der Tür weg und sah, dass die Tür ein riesiges Loch in der unteren rechten Ecke hatte, durch das ich hineinkriechen konnte. Allerdings bemerkte ich um mich herum Tierkot überall auf dem Boden, also schob ich ihn so weit wie möglich weg und kroch durch das Loch. Ein schrecklicher Fehler. Das erste, was ich bemerkte, war, dass das Haus zwar fast verfallen war, aber nichts im Inneren berührt worden war, außer einigen zerbrochenen Geschirrteilen auf dem Küchenboden. Das Besteck war noch in der Schublade, Teller standen im Waschbecken, ein Topf war auf dem Herd und das Geschirrtuch lag, obwohl es schimmelig und verrottet war, noch auf dem Tresen. Ich öffnete den Kühlschrank und sah eine widerliche Substanz am Boden, ansonsten war er leer. Ich verließ die Küche und ging ins Wohnzimmer. Der Teppich war durchnässt und voller Dinge, die jemanden mit einer Obsession für Sauberkeit in den Wahnsinn treiben würden. Beim Hochblicken fiel mein Blick auf etwas auf dem Couchtisch. Ein altes Foto eines Mannes, der einen alten Hut und eine braune Lederjacke trug und zwei Kinder hielt, die fröhlich schienen. Das Gesicht des Mannes spiegelte ebenfalls Glück wider, obwohl sein Lächeln gezwungen und müde wirkte. Das Gesicht eines Mannes, der hart für seine Kinder arbeitet. Wir wissen alle, dass Farmarbeit kein leichter Job ist. Ich schob das Foto beiseite und sah an die Decke, die über die Jahre durch Wasserschäden eingestürzt war. Ich wollte die Etage darüber erkunden, aber ich wollte nicht riskieren, dass der Boden unter meinen Füßen nachgibt. Also beschloss ich, wieder nach draußen zu gehen und meine Arbeit zu beenden. Als ich das Haus verließ, hoffte ich, dass der Besitzer inzwischen angekommen war. Aber es gab keine Spur von ihm. Ich war bereits verärgert über seine Unzuverlässigkeit, beschloss jedoch, den Auftrag zu Ende zu bringen. Also fand ich das Telefonkabel und schloss mein Gerät an, um mit der Arbeit zu beginnen. Genau in diesem Moment wurde es wirklich gruselig. Mein Ortungsgerät war auf einer Stromleitung, die piepte, aber nicht normal, sondern es kreischte. Egal wohin ich die Ortungsstange bewegte, das Kreischen hörte nicht auf. Dann bemerkte ich in der Nähe einer der alten Maschinen etwas, das meine Aufmerksamkeit erregte. Anfangs konnte ich es nicht genau erkennen, weil es recht weit entfernt war, aber dann sah ich genauer hin und erkannte, dass ein Mann neben einem verrosteten Traktor in die Hocke ging. Ich rief ihn, um ihm zu sagen, dass ich da war, aber es gab keine Antwort, also ging ich weiter auf ihn zu. Als ich etwa 10 Meter von ihm entfernt war, blieb ich wie erstarrt stehen. Dieser Mann trug eine braune Lederjacke und denselben alten Hut wie der Mann auf dem Foto im Wohnzimmer. Das verwirrte mich ein wenig, aber ich rief ihn erneut, doch meine Versuche, Kontakt aufzunehmen, waren vergeblich. Plötzlich wurde das Licht draußen dunkel und dunkle Wolken schienen aus dem Nichts aufzutauchen. Meine Ohren waren völlig zugedeckt aufgrund der plötzlichen atmosphärischen Veränderung und ich griff mir schmerzhaft an den Kopf, während ein stechender Schmerz hinter meinen Augen entstand. Als ich meine Augen öffnete und geradeaus blickte, erstarrte ich. Der Mann stand jetzt nur noch 2 Meter von mir entfernt, mit leicht geneigtem Kopf, was den Rand seines Huts über sein Gesicht schob, und seine Arme hingen steif an seinen Seiten. Doch das Schlimmste sollte noch kommen. Plötzlich hob der Mann den Kopf und drehte sich zu mir. In diesem Moment bekam ich Todesangst. Der Mann hatte kein Gesicht, buchstäblich, keine Nase, keine Augen, kein Mund, nur eine sehr schwarze Schattenform. Irgendwie wusste ich, dass er mich ansah. Ich machte einen Schritt zurück, völlig verängstigt, und plötzlich verdunkelte sich meine Sicht und ich verlor fast das Bewusstsein. Dann begann das Wesen plötzlich, in einem inhumanen, gedämpften Schrei zu schreien, als ob es in ein Kissen schrie. Ich fand mich langsam wieder und konnte sehen, dass die Gestalt sich niederkniete und versuchte, ein Gesicht zu kratzen, das nicht da war. Es war surreal und beängstigend. Mein Körper erstarrte und ich zitterte unkontrolliert. Plötzlich verstummte es, stand auf und zeigte mit einer Hand in meine Richtung, als wollte es mich zu sich rufen. In diesem Moment fühlte ich einen Adrenalinschub, der mich aus meiner Starre riss, und ich begann zu laufen, wie ich es noch nie zuvor getan hatte. Die Kreatur schrie wieder und Schritte folgten dicht hinter mir. Ich ließ all meine Werkzeuge zurück und rannte in Höchstgeschwindigkeit zu meinem Auto, startete den Motor und raste davon. Als ich endlich auf der anderen Seite des Tores war, sah ich im Rückspiegel, dass die Kreatur mir nachwinkte, als ob sie sich über mich lustig machte. Ich rief meinen Chef an und sagte, dass ich meinen Tag früh beenden würde, erwähnte jedoch nichts von dem, was passiert war. Ich kam schnell nach Hause und versuchte, das Erlebte zu vergessen, konnte jedoch tagelang nicht schlafen. Wochenlang drehte ich es in meinem Kopf und versuchte, mich davon zu überzeugen, dass ich mir alles nur eingebildet hatte. Ein paar Monate später, am Weihnachtstag, war ich bei meinen Eltern und freute mich, die Feiertage zu feiern. Gegen 22 Uhr erhielt meine Mutter einen Anruf und reichte mir das Telefon. Ich nahm den Hörer und hörte denselben qualvollen Schrei, der mich in den letzten Monaten verfolgt hatte. Das Entsetzlichste war, dass meine Eltern ihn ebenfalls hören konnten. Mein Vater wurde wütend und meine Mutter war entsetzt. Ich legte auf und erzählte ihnen endlich, was an jenem Tag auf der alten Farm passiert war. Sie waren entsetzt, versuchten jedoch, mich zu trösten. Nach einigen Gläsern Wein versuchte ich, den Vorfall zu vergessen und den Abend zu genießen. Das war jedoch nicht das letzte Mal, dass ich diesen Anruf erhielt. Fast ein Jahr lang wiederholte sich dieser unheimliche Anruf, bis er schließlich aufhörte. Bis heute habe ich ihn nicht wieder gehört. Ein paar Monate später kehrte ich zurück zu dieser dämonischen Farm, um meine Werkzeuge zu holen. Diesmal in Begleitung von 2 Kollegen, denen ich nichts erzählt hatte, da sie sonst wohl nicht so bereitwillig mitgekommen wären. Dieses Mal passierte nichts Ungewöhnliches, aber ich warnte sie, das Haus nicht zu betreten. Ich bin mir sicher, dass dieser Geist oder was auch immer es war, der Mann auf dem Foto war. Aber ich erfuhr nie etwas über seine Geschichte oder was auf diesem Grundstück passiert war, um so etwas Düsteres hervorzurufen. Diese Geschichte ereignete sich, als ich 9 Jahre alt war. Bis dahin hatte ich mein ganzes Leben lang mit meinen Eltern und meinem Großvater auf einem alten Bauernhof gelebt. Schon als kleines Kind hörte ich immer Geschichten über Kobolde, Geister und Erscheinungen. In dem kleinen Bauerndorf war es sehr verbreitet, über solche Dinge zu sprechen. Vielleicht, weil es ein ziemlich einsamer Ort war, an dem die Häuser weit voneinander entfernt standen, aufgrund der großen Grundstücke ringsum. Allerdings hatte ich selbst nie so etwas erlebt oder zumindest nicht bemerkt, bis zu jener Nacht auf der Farm meines Großvaters. Auf unserer Farm bauten wir hauptsächlich Mais an, hatten aber auch Vieh, Schweine, Hühner und andere Nutztiere. Eines meiner liebsten Dinge als Kind war es, im Maisfeld herumzulaufen, begleitet von unseren Hunden. Damals hatten wir etwa 4. Ich erinnere mich immer an meine Kindheit als eine sehr glückliche Zeit, besonders weil mein Großvater, der meine Lieblingsperson auf der Welt war, uns verließ, als ich erst 12 Jahre alt war. Daher schätze ich die Jahre sehr, in denen ich ihn bei mir hatte. Ich erinnere mich an diesen Tag. Wir pflügten das Land, bereiteten es für die neue Anbausaison vor. Ich stieg bei Sonnenaufgang gegen 6 Uhr morgens mit meinem Großvater auf den Traktor und erst um 18 Uhr kehrten wir schließlich ins Haus zurück und wir hatten am nächsten Tag noch mehr Pflugarbeiten vor uns. Sobald ich nach Hause kam, nahm ich eine Dusche und dann aßen wir alle gemeinsam zu Abend mit dem Essen, das meine Mutter wie immer für uns zubereitet hatte. Gegen 21 Uhr ging ich schlafen. Einige Zeit später, gegen 23 Uhr, wurde ich von etwas geweckt, das wie Flüstern klang. Ich erinnere mich, dass ich halb wach und halb schlafend diese flüsternden Stimmen hörte, die Dinge sagten, die ich nicht verstand. Es war, als ob sie in einer anderen Sprache miteinander redeten. Diese Stimmen waren hinter der Tür meines Zimmers zu hören und es schien, als ob viele Menschen gleichzeitig redeten. Obwohl ich nichts verstand, konnte ich männliche und weibliche Stimmen unterscheiden, sowie Stimmen, die wie die von Kindern klangen. In diesem Moment verspürte ich keine Angst, nur Neugier. Also schlich ich langsam und leise zur Tür meines Zimmers. Doch als ich ging, schienen die Stimmen sich weiter zu entfernen. Als ich die Tür erreichte, hörte es sich an, als wären sie in der Treppe. Als ich die Treppe erreichte, schienen sie im Wohnzimmer zu sein. Und plötzlich, als ich das Wohnzimmer betrat, verstummten die Flüstereien abrupt. Alles war für einen Moment still, bis ich jemanden im Hinterhof pfeifen hörte. Das war etwas sehr Merkwürdiges, aber wieder verspürte ich keine Angst, nur Neugier. Das Pfeifen, das im Hinterhof des Hauses zu hören war, war ziemlich hoch und melodiös, als würde jemand ein Lied pfeifen. Allerdings hatte ich diese Melodie noch nie in meinem Leben gehört. In diesem Moment ging ich zur Hintertür und stellte fest, dass sie abgeschlossen war. Also ging ich zur Küchentheke, wo Mama die Schlüssel immer aufbewahrte, nahm sie und öffnete die Tür. Ich begann nach der Quelle des Geräuschs zu suchen. Für einen Moment dachte ich, es sei mein Großvater, der irgendwelche Arbeiten erledigte, obwohl es seltsam war, dass er das um diese Uhrzeit tun würde. Allerdings wusste ich, dass wer auch immer im Garten war, jemand Vertrautes sein musste, da die Hunde nicht bellten. Wäre es ein Fremder gewesen, hätten sie definitiv gebellt. Ich begann überall nach der pfeifenden Person zu suchen, aber ich sah niemanden. Und wie bei den Flüstereien schien das Geräusch sich immer zu entfernen, sobald ich ihm näher kam. Jetzt war es in der Scheune zu hören. Alles war still. Nur das Pfeifen war zu hören und ich hatte das Gefühl, dass ich ihm folgen musste. Ich ging zum Stall, der etwa 20 bis 25 Meter vom Haus entfernt war. Doch als ich nahe genug kam, entfernte sich das Geräusch wieder. Diesmal hörte ich es im Teil des Maisfeldes, das wir noch nicht gepflügt hatten, etwa 20 Meter hinter dem Stall. Ohne weiter darüber nachzudenken, ging ich im Dunkeln auf das Maisfeld zu. Ich weiß nicht warum, aber in diesem Moment wollte ich nur wissen, woher dieses Pfeifen kam. Es war, als würde mich etwas daran anziehen. Ich ging weiter und folgte dem Klang der Melodie, die sich immer weiter entfernte, und ich weiß nicht, wie viel Zeit verging. Ich weiß nur, dass ich irgendwann das Haus nicht mehr sehen konnte, nicht einmal die Lichter, was bedeutete, dass ich ziemlich weit weg war. Dann dachte ich daran zurückzugehen, aber plötzlich wurde das Pfeifen schärfer und näher. Ich drehte mich um, versuchte mich zu orientieren, aber ich konnte im Mondlicht nur Maisreihen sehen. Aus irgendeinem Grund spielte das aber keine Rolle. Ich konnte einfach nicht aufhören, dem Pfeifen zu folgen. Plötzlich spürte ich, wie meine Hand abrupt gepackt und zurückgezogen wurde. Ich fiel auf den Boden und setzte mich hin. Ich drehte mich um zu sehen, wer dort war, und war überrascht. Es war mein Großvater. Er hob mich schnell vom Boden auf, packte mich an den Armen und begann mich zu schütteln, als wäre er sehr verzweifelt. Seine Lippen bewegten sich, aber ich konnte nichts hören, nur das Pfeifen. Nach und nach verstummte das Pfeifen, bis es völlig still war, und erst dann konnte ich meinen Großvater verzweifelt sagen hören: »Julian, antworte! Julian, antworte!« Dann schaute ich ihn an und sagte einfach: »Großvater!« Dieses eine Wort schien ihm viel zu bedeuten, denn in diesem Moment hörte er auf, mich zu schütteln, und ich sah die Erleichterung in seinen Augen. Dann umarmte er mich sehr fest, und ich konnte spüren, dass er wirklich Angst hatte. Ich fragte ihn, was passiert sei, aber er wollte dasselbe von mir wissen und sagte nichts weiter. Er hob mich auf seine Arme und trug mich zurück zum Haus. Unglaublicherweise liefen wir über 40 Minuten, bevor wir endlich die Farm erreichten. Ich konnte nicht glauben, wie weit ich vom Haus weggewandert war. Als wir ankamen, schloss mein Großvater die Tür ab, die ich offen gelassen hatte, und steckte den Schlüssel in seine Tasche. Dann brachte er mich in mein Zimmer und wir sprachen kein Wort darüber, was passiert war. Ich denke, ich war genauso überwältigt und verwirrt wie er. Aber ich bat ihn nicht zu gehen, also blieb er die Nacht bei mir im Zimmer. Erst am nächsten Morgen sprachen wir darüber, was passiert war. Mein Großvater erzählte mir, dass er die Hunde bellen hörte, die in Richtung der Scheune schauten. Dann ging er nach unten, um nachzusehen, und sah, dass die Tür im Hinterhof offen war. Als er hinausschaute, konnte er in der Ferne meine Silhouette sehen, wie ich ins Maisfeld ging, aber ich war zu weit entfernt, um mich sofort zu erreichen. Also begann er, meinen Namen zu rufen. Aber es schien, als ob ich ihn nicht hörte. Dann ging er ins Maisfeld, um nach mir zu suchen, und schrie die ganze Zeit meinen Namen. Es war unmöglich, dass ich ihn nicht hörte, bis er mich endlich in der Ferne zwischen den Maisreihen sah, nach fast einer Stunde der Suche. Er hatte mich die ganze Zeit im Blick, bis er mich schließlich erreichte, aber währenddessen rief er immer meinen Namen. Als mein Großvater mir das erzählte, bekam ich Gänsehaut am ganzen Körper, denn ich hatte die Hunde nie gehört und ich hatte seine Stimme nie gehört, nur dieses Pfeifen. Ich hatte nicht einmal bemerkt, wie weit ich gegangen war. Doch das ist nicht das Gruseligste an der ganzen Geschichte. Damals wollte mein Großvater es mir nicht sagen, aber bald darauf erfuhr ich, dass nur etwa 5 Meter von der Stelle, an der er mich gefunden hatte, der alte Brunnen der Farm war, der seit Jahren nicht mehr benutzt wurde. Und ich ging direkt auf ihn zu. Deshalb hatte er mich so abrupt an der Hand gezogen und nach hinten geworfen. Nach dieser Nacht erlebte ich nie wieder etwas Ähnliches und ich hörte nie wieder diese Flüstern oder das Pfeifen. Wir erfuhren nie, was in jener Nacht geschehen war. Ich werde den Sommer 1990 niemals vergessen. Damals war ich 9 Jahre alt und lebte mit meinen Großeltern und meinem Vater auf dem alten Bauernhof meiner Großeltern, da meine Mutter bei meiner Geburt gestorben war. Dieser Sommer war besonders heiß, aber trotzdem gelang es mir, Spaß zu haben. Ich war immer etwas kränklich und deshalb kümmerte sich meine Großmutter Emma sehr um mich. An Tagen, an denen es zu sonnig war oder das Wetter nicht günstig war, ließ sie mich nicht draußen spielen, sodass ich einen Weg finden musste, mich im Haus zu beschäftigen. Meine Cousins besuchten uns normalerweise in den Sommerferien, aber in diesem Jahr beschloss Tante Lilly, sie mit an den Strand zu nehmen. Ich musste zurückbleiben, weil ich in dieser Woche MS hatte, also blieb ich in der Monotonie des Landlebens bei meinen Großeltern und meinem Vater. Die Farm war groß, aber für ein Einzelkind schien jeder Winkel und jede Ecke bereits vollständig erkundet zu sein und jedes Spiel hatte sich abgenutzt. Es gab jedoch einen Ort, der immer etwas zu bieten hatte. Und das war der Dachboden, der voller alter Dinge und Spinnweben war. Ich verstand nie, warum meine Großeltern den ganzen Kram dort nie losgeworden waren. Denn es gab offensichtlich viele Dinge, die nutzlos waren und die niemand reparieren würde. Wie einen alten Schaukelstuhl mit einem kaputten Bein, eine uralte Nähmaschine, die nicht mehr funktionierte und viele alte Klamotten, die niemand mehr benutzte, sowie andere Artefakte und Gegenstände aller Art, die in Kisten und Truhen gestopft waren. Andere lagen einfach herum. Aber ich beschwerte mich nicht, denn dank all der Sachen war der Dachboden mein Lieblingsplatz zum Spielen geworden. Eine Welt voller versteckter Schätze und Geheimnisse zum Entdecken. An diesem Nachmittag verbrachte ich die Zeit damit, einen improvisierten Truck zusammenzubauen, aus Teilen, die ich in all dem Gerümpel fand. Darunter war das Rad, das die alte Nähmaschine antrieb, das aus Metall war und mich an ein Wagenrad erinnerte, aber viel kleiner. Von dort kam die Idee, einen Truck aus dem Gerümpel auf dem Dachboden zu bauen. Es war jedoch nicht so einfach, da ich viele Materialien mit mehr oder weniger spezifischen Formen brauchte. Also begann ich alles zu durchsuchen, Dinge von hier nach dort zu verschieben, alte Kisten und Truhen zu öffnen, um jedes Material zu finden, das ich brauchen könnte. Ich erinnere mich, dass ich sogar die Saiten einer alten Gitarre nahm, um Verbindungen zu machen und die Teile zusammenzubauen. Aber mir fehlten immer noch die Vorderräder. Schließlich schaffte ich es, das Rad der Nähmaschine mit einem Topfdeckel, den ich herumliegen fand, zu kombinieren, der ungefähr die gleiche Größe hatte. Diese dienten mir perfekt als Hinterräder, sodass ich nur noch die Vorderräder besorgen musste. Ich begann, Dinge zu verschieben und Kisten und Truhen zu öffnen, und so fand ich ein sehr seltsames Gerät. Eine Art kleiner Karren mit einem Griff oben, zwei Griffen vorne wie ein Radio und vier Rädern. Aber eines davon fehlte und ein anderes war halb kaputt. Doch genau diese zwei Räder in perfekter Größe brauchte ich, um meinen Truck fertigzustellen. Das Problem war, dass diese Räder aus massivem Eisen bestanden, ebenso wie der Boden dieses seltsamen Geräts, von dem ich bis heute nicht weiß, was es ist. Die Räder waren mit einer Art Schraube an der Basis befestigt, und egal wie sehr ich es versuchte, ich konnte sie nicht mit bloßen Händen abnehmen. Also begann ich im Dachboden nach einem Werkzeug zu suchen, mit dem ich die Räder abnehmen könnte. Ich wollte meinen Großvater nicht stören, um nicht zu riskieren, dass er wütend wurde. Oder mir sagte, dass ich das nicht machen dürfe. Ich wusste, dass nichts davon genutzt wurde, aber aus irgendeinem Grund liebte er es, Dinge zu horten und mochte es nicht, wenn jemand in seinem Gerümpel herumstöberte. In dem Gerümpelhaufen fand ich eine Art Ständer, der wie ein perfektes Werkzeug aussah, um die Räder abzubrechen, und machte mich sofort an die Arbeit. Ich begann, die Räder mit dem Ständer abzuhebeln, aber sie waren wirklich fest, sodass ich viel Kraft aufwenden musste. Schließlich schoss eines der Räder ab und prallte gegen die Ziegelwand direkt vor mir, wodurch ein Loch darin entstand und der ganze Putz drumherum riss. In diesem Moment bedeckte ich meinen Mund mit meinen beiden Händen, als die Angst meinen Körper durchströmte. Jetzt hatte ich ein Problem. Ich stand sofort auf, ging zur Wand und zog das Eisenrad heraus, das durch den Ziegel gegangen und in der Wand stecken geblieben war, ohne die geringste Ahnung, wie ich das reparieren könnte, ohne dass meine Großeltern es bemerkten. Schnell steckte ich meine Hand in das Loch und nahm das Rad heraus, aber als ich es entfernte, bemerkte ich, dass es die Ziegelwand durchbrochen und dort ein Loch hinterlassen hatte. Als ich hineinsah, bemerkte ich etwas Seltsames. Es schien, als wäre dort ein anderer Raum hinter der Wand. Das heißt, als der Ziegel zerbrach, erwartete ich, draußen zu sehen. Aber stattdessen gab es dort eine Art Kompartiment, als gäbe es noch einen Raum dahinter. Langsam näherte ich mich und schaute durch das Loch. Alles war sehr dunkel, aber tatsächlich sah es wie eine kleine Kammer aus. Allerdings schien der Platz nicht sehr groß zu sein. Außerdem bemerkte ich, dass von dort ein starker Geruch ausging, wie Schimmel oder etwas Verrottetes und Trockenes. Sofort begann ich in der alten Werkzeugkiste zu suchen, ob ich eine Taschenlampe finden könnte. Leider fand ich keine, aber dafür ein altes Feuerzeug, das zu meinem Glück noch funktionierte. Ich zündete es an und leuchtete durch das Loch. Dann wurde mir klar, dass es ein Raum in der Größe eines Schranks war, und definitiv etwas darin war. Eine alte Holztruhe wie die anderen auf dem Dachboden, nur dass diese aus irgendeinem Grund hinter dieser Wand versteckt war. Wie Sie sich vorstellen können, war es für einen 9-jährigen Jungen, der eine geheime Kammer im Haus findet, wie ein Piratenschatz. Ich war völlig fasziniert und meine Neugierde war geweckt. Ohne etwas meinen Großeltern zu sagen, nahm ich den Ständer und begann, den Ziegel vorsichtig zu entfernen, um nicht viel Lärm zu machen. Das war nicht schwierig, da der Schlag des schweren Eisenrads bereits ein gutes Stück der Wand geknackt hatte. Am Ende öffnete ich ein Loch, groß genug, um meine Hände hineinzulegen und zu versuchen, die Truhe zu öffnen. Diese hatte jedoch einen Verschluss, der mir die Aufgabe erschwerte, aber nach ein paar Minuten des Herumtüftelns ging sie schließlich auf. Mittlerweile war es später Nachmittag und das Fenster auf dem Dachboden war offen, sodass die Sonnenstrahlen den Raum erleuchteten und ich eine bessere Sicht hatte. Tatsächlich war es eine Truhe wie die anderen, aber das Holz war in schlechtem Zustand und hatte einen sehr schlechten Geruch. Das Erste, was ich sehen konnte, war Kleidung. Eher wie ein Kleid, da das gesamte Stück gleich war. Es war grünlich und roch schrecklich, aber ich konnte erkennen, dass der Stoff ein Blumenmuster hatte. Ich zog den Stoff zur Seite, um zu sehen, was darunter lag, aber er war schwerer als erwartet. Als ich anfing, darunter zu fühlen, stellte ich entsetzt fest, dass es nicht darunter, sondern innerhalb des stinkenden und zerknitterten Kleides Knochen gab. Schnell zog ich meine Hände zurück und versuchte, mich zu beruhigen, da mein Herz anfing zu rasen und mein Kopf zu explodieren schien. Ich war mir sicher, dass das, was ich berührt hatte, Knochen waren. Knochen, die mit etwas Klebrigem und Stinkendem überzogen waren. Doch es war dort noch ziemlich dunkel und ich konnte nicht viel sehen. Also griff ich nach dem Feuerzeug und leuchtete erneut in die Truhe. Mein Herz setzte fast aus, als ich nun klar ein Skelett sehen konnte, das in einer fötalen Position in der engen Holztruhe lag. Was ich zuvor berührt hatte, waren die Beine, doch nun konnte ich den Kopf und sogar das Haar sehen, das lang und blond war und noch eine intakte Zopffrisur hatte. In diesem Moment begann ich vor Angst zu schreien, völlig erstarrt vor der Wand, wie gelähmt vor Panik. Meine Großmutter war die erste, die nach oben kam, gefolgt von meinem Vater, der zu dieser Zeit mit ihr in der Küche war. Mein Großvater war gerade im Stall, um die Tiere zu füttern, daher kam er nicht sofort. Natürlich begannen meine Großmutter und mein Vater, mich verzweifelt zu fragen, was los war, aber ich war so verängstigt, dass ich kein Wort herausbrachte. Ich zeigte nur mit dem Finger auf das Loch in der Wand. Meine Großmutter und mein Vater sahen sich an und gingen dann näher, um zu sehen, was dort war. Dann begann auch sie vor Angst zu schreien und bedeckte ihren Mund mit den Händen. Mein Vater umarmte sie und auch mich, aber er war genauso erschrocken und verwirrt wie wir. In diesem Moment kam mein Großvater auf den Dachboden, doch seine Reaktion war ganz anders als die von uns allen. Er starrte für ein paar Sekunden auf das Loch, dann schaute er uns an und senkte dann seinen Blick. Damals wusste ich nicht, wie ich den Blickwechsel zwischen meinem Großvater, meinem Vater und meiner Großmutter interpretieren sollte. Aber irgendwie war klar, dass mein Großvater wusste, was dort war. Ein paar Momente später schickte mich mein Vater in mein Zimmer und sagte mir, ich solle dort warten. Ich erinnere mich, wie ich ihn und meine Großmutter ansah, und nun wirkten beide nicht mehr so verängstigt wie ich. Sie weinten, während sie meinen Großvater mit einem vorwurfsvollen Blick ansahen, und er senkte dabei den Blick. Danach ging ich in mein Zimmer und bat meinen Vater, nicht lange zu bleiben, weil ich wirklich nicht allein sein wollte nach dem, was ich gesehen hatte. An diesem Tag wollte niemand über das Geschehene sprechen, egal wie oft ich fragte. Es war erst am nächsten Tag, als die Polizei kam und meinen Großvater mitnahm, dass mein Vater endlich mit mir sprach. Aber das Einzige, was er mir sagte, war, dass mein Großvater in seiner Jugend etwas sehr Schlimmes getan hatte und nun die Konsequenzen dafür tragen musste. Ich war 9 Jahre alt, aber ich war nicht dumm, also fragte ich meinen Vater direkt: Opa hat sie umgebracht, oder? Nach dieser Frage sah mein Vater nur zu Boden, nickte und begann zu weinen. Dann fragte ich ihn, wer sie war, aber mein Vater gab mir nie eine Antwort darauf. Erst einige Jahre später erfuhr ich die Wahrheit über die Leiche auf dem Dachboden. Diese Frau war die leibliche Mutter meines Vaters, die erste Frau meines Großvaters, die ihn und meinen Vater, als dieser nur ein Jahr alt war, angeblich verlassen hatte. Doch was wirklich geschah, war, dass mein Großvater sie in einem hitzigen Streit erwürgte. Damals war er offenbar schon mit meiner jetzigen Großmutter zusammen und meine andere Großmutter, diejenige auf dem Dachboden, fand von seiner Affäre heraus und so begannen die Probleme. Laut dem, was mein Großvater der Polizei sagte, ereignete sich das eines Nachts, als er sehr betrunken nach Hause kam, was meine Großmutter sehr wütend machte und sie begannen erneut zu streiten. Diesmal eskalierte die Gewalt und endete damit, dass mein biologischer Großvater meine Großmutter erdrosselte. Er behauptete der Polizei gegenüber, dass es ein Unfall war und er nie vorhatte, sie zu erwürgen. Er sei nur sehr betrunken und wütend gewesen und habe seine Handlungen nicht kontrolliert. Aber als er es merkte, war es zu spät. Das Einzige, was ihm einfiel, um zu verbergen, was er getan hatte, war, den Körper meiner Großmutter vom Dachboden zu holen, sie in eine Truhe zu legen und dann eine provisorische Ziegelwand zu bauen, damit sie niemand jemals finden würde. Der Rest war ganz einfach. Meine Großmutter war Schwedin und hatte außer ihrer Mutter, die einige Jahre zuvor verstorben war, keine weiteren Verwandten im Land. Also erfand er die Geschichte, dass sie ihn und ihren Sohn verlassen habe und in ihre Heimat zurückgekehrt sei. Zu dieser Zeit wussten seine engen Freunde, dass sie eine Ehekrise durchmachten. Also war niemand wirklich überrascht, dass dies wahr sein könnte. Nur die Tatsache, dass sie ihren kleinen Sohn verlassen hatte, war seltsam. Aber am Ende weiß niemand, wozu eine trauernde Frau fähig ist. All das zu erfahren, war eine große Enttäuschung für mich. Mein Großvater war immer eine der wichtigsten Figuren in meinem Leben. Ich bewunderte und respektierte ihn sehr, also brach dieses Verbrechen mir wirklich das Herz. Er erhielt eine 30-jährige Haftstrafe, aber mit 65 Jahren war dies ein lebenslanges Urteil. Er verstarb jedoch 5 Jahre später an Lungenkrebs. Trotz allem, was passiert war, besuchten mein Vater, meine Großmutter und ich ihn immer und kümmerten uns um ihn. Er entschuldigte sich bei uns allen für das, was er getan hatte, besonders bei meinem Vater. Und obwohl es lange dauerte, bis mein Vater seinem Vater verzieh, weiß ich, dass er es letztendlich getan hat. Was meine lebende Großmutter betrifft, wusste sie nichts davon. Sie heiratete meinen Großvater ein paar Monate später und kümmerte sich seitdem um meinen Vater und zog ihn auf, als wäre er ihr eigener Sohn. Ich wusste nicht einmal, dass sie nicht meine leibliche Großmutter war, aber sie war immer die beste Mutter und Großmutter, die sich jemand wünschen konnte. Die Wahrheit ist, dass dieses Ereignis unser Leben völlig veränderte und etwas ist, das wir bis heute mit Trauer, aber auch mit Resilienz in Erinnerung behalten. Ich habe diese Geschichte nur ein- oder zweimal in meinem Leben erzählt, weil es etwas ist, über das ich nicht gerne spreche. Deshalb habe ich mich entschieden, sie aufzuschreiben und mit euch zu teilen als eine Form der Katharsis. Gute Nacht. Mitte der 1990er Jahre arbeitete ich als Manager in einem Landwirtschaftsladen in einer ländlichen Gegend von Iowa. Zu dieser Zeit mietete ich eine Wohnung und hatte ernsthafte finanzielle Probleme. Ich kämpfte im Grunde darum, über die Runden zu kommen, und die Arbeit dort bezahlte nicht besonders gut. Ich war nur dort, weil ich nichts Besseres gefunden hatte. Eines Morgens jedoch sah ich auf dem lokalen schwarzen Brett eine Stellenanzeige, die perfekt für mich schien. Eine Familie suchte jemanden, der sich um eine Farm kümmern sollte. Das erregte sofort meine Aufmerksamkeit, also suchte ich das nächstgelegene Münztelefon auf und rief die angegebene Nummer an, um mehr über den Job zu erfahren. Am anderen Ende meldete sich ein junger Mann, der sich als der Sohn des Besitzers vorstellte. Er erklärte mir, dass sie jemanden brauchten, der sich um die Farm kümmern würde, während sich sein Vater von einer Herzoperation erholte, die er ein paar Wochen zuvor überstanden hatte. Der Job sollte für 1,5 Jahre sein, da dies die Zeit war, die der Arzt für eine vollständige Genesung des Vaters in einer kontrollierten Umgebung festgelegt hatte. Ich fragte den jungen Mann nach den anfallenden Arbeiten auf der Farm und er sagte mir, dass es derzeit eigentlich keine Anpflanzung oder Vieh gab. Nur einen Hühnerstall, einige Schweine und ein paar Pferde, die gefüttert und gepflegt werden mussten. Allerdings stellte er klar, dass das Drainagesystem im Schweinestall effizient genug war, sodass ich nur einen Wasserhahn aufdrehen und die Entwässerung ihren Job machen lassen musste. Die Arbeit schien einfach genug und die Bezahlung war gut. Für mich war es perfekt, denn ich würde nicht nur ein anständiges Gehalt verdienen, sondern auch die Miete für die nächsten 7 Monate sparen. Der Junge führte ein kurzes Telefoninterview mit mir, in dem er mich nur nach meinen vorherigen Arbeitsstellen fragte und ob ich sofort verfügbar wäre. Ich gab ihm eine kurze Liste meiner bisherigen Jobs und einige Referenzen sowie die Telefonnummer des Ladens und meine Privatnummer. Schließlich waren das die frühen 90er und Mobiltelefone waren damals noch kein alltäglicher Besitz, schon gar nicht für einen Mindestlohnempfänger wie mich. Ich sagte ihm, dass ich sofort einziehen könnte, wenn nötig. Nach diesem kurzen Gespräch sagte er mir, er würde sich melden, falls ich für den Job in Frage käme, woraufhin ich auflegte und die Daumen drückte. 2 Tage später erhielt ich einen Anruf von ihm, der bestätigte, dass ich ausgewählt worden war, und 2 weitere Tage später zog ich auf die Farm. Der Ort war nicht ganz so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Es war eher bescheiden. Nur ein kleines einstöckiges Haus mit 3 Schlafzimmern, 2 Bädern, Wohnzimmer, Küche und Veranda. Dazu 2 Schuppen, etwa 100 oder 150 Meter vom Haus entfernt. Wie der Junge sagte, war die Arbeit überschaubar. Hauptsächlich das Säubern der Ställe und Gehege, was ziemlich einfach war, da es nicht viele Tiere gab, und das Füttern der Schweine, Hühner und Pferde. Wenn ich damit fertig war, sattelte ich eines der Pferde und machte einen Rundgang über das Gelände, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung war. All dies geschah noch vor dem Mittagessen. Danach kümmerte ich mich um alles, was repariert werden musste. Und wenn es keine weiteren Arbeiten gab, setzte ich mich hin und sah fern, bis es Zeit für das Abendessen war. Insgesamt war es ein ziemlich bequemer Job, ganz anders als die harte Arbeit auf einer produktiven Farm, die normalerweise sehr anstrengend ist. Obwohl die Kinder des Besitzers hin und wieder vorbeikamen, war ich die meiste Zeit alleine, was mir gut gefiel, weil ich in meinem eigenen Tempo arbeiten konnte. Doch nach etwa 5 Monaten wurde mein übliches Abendessen um 19 Uhr unterbrochen, als die Haustür plötzlich aufgestoßen wurde und eine Gruppe bewaffneter Männer mit FBI-Jacken ins Haus stürmte. Einer von ihnen hielt mir ein Papier vor die Nase und sagte, sie hätten einen Durchsuchungsbefehl für das Grundstück. Ich war völlig verblüfft und wusste nicht, was ich sagen oder wie ich mich verhalten sollte. Also erklärte ich einfach, dass ich nicht der Besitzer sei und schilderte die Umstände, warum ich in diesem Haus lebte. Sie schienen nicht sehr erfreut über meine Antwort oder vielleicht darüber, dass die Besitzer nicht da waren. Sie erlaubten mir schließlich, die Familie anzurufen und der Junge sagte mir, ich solle beiseite treten, da sich ihr Anwalt um alles kümmern würde. Ich sagte ihm, dass es in Ordnung sei und legte dann auf. Die Polizisten begannen, das Grundstück zu durchsuchen. Aber es sah so aus, als würden sie nach etwas Speziellem suchen, denn sie untersuchten das Haus oder die Gebäude kaum. Stattdessen fuhren sie mit einem Bagger zum hinteren Teil des Grundstücks und verschwanden aus meinem Blickfeld. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich tun sollte. Aber die Agenten nahmen mich nicht fest und der Besitzer sagte mir auch nicht, dass ich das Haus verlassen sollte. Also ging ich einfach in die Küche, um mein Abendessen zu beenden. Nach dem Essen setzte ich mich auf die Couch und sah fern, während ich den Klang eines Hubschraubers über dem Haus hörte. Ich dachte mir zunächst nichts dabei, bis ich ein großes Getöse vor dem Haus hörte. Plötzlich schien es, als kämen viele Autos an, dazu Stimmen, Schritte und Lärm. "Was zum Teufel?", murmelte ich und schaute aus dem Fenster. Da sah ich eine Menge von Nachrichtenwagens, Kameras und Reportern auf dem Rasen vor dem Haus. Eine Reporterin sah mich, zeigte mit dem Finger auf mich und rief, "Da ist er, los!" Und dann rannten alle auf das Haus zu. Sofort zog ich die Vorhänge zu und versteckte mich hinter dem Sofa. Aber innerhalb eines Augenblicks war die Auffahrt voller Reporter und Kameraleute, die Fragen stellten, die ich nicht einmal verstand. Ich hatte keine Ahnung, was vor sich ging, also nahm ich die Fernbedienung und schaltete die Nachrichtenkanäle durch. Da sah ich, was los war, und erstarrte völlig. Die Bilder zeigten die Farm, die Reporter draußen und die Beamten rund um ein riesiges Loch. Der Nachrichtensprecher sprach mit einem anderen Mann am Telefon, während die Bilder gezeigt wurden. Der Mann erwähnte, dass ein Polizeichef vor einigen Monaten verschwunden war, nachdem er eine große Menge Drogen beschlagnahmt hatte und dass vermutet wurde, dass die Mafia ihn entführt hatte. Aber man hatte keine Ahnung von seinem Aufenthaltsort. Bis jetzt. Ein Mitglied einer großen kriminellen Organisation war gefasst worden und hatte im Austausch für eine Strafminderung den Beamten den möglichen Aufenthaltsort der Leiche verraten. Dann wechselten die Bilder zu einer Hubschrauberansicht des hinteren Feldes und ich konnte durch die starken Scheinwerferlichter eine menschliche Silhouette erkennen, die in einen schwarzen Sack gewickelt und mit Klebeband gesichert war. Mir fiel die Kinnlade herunter und meine Augen weiteten sich so sehr, dass sie fast schmerzten. Ich hatte das Gefühl, mein Herz würde jeden Moment explodieren. »Was in Gottes Namen habe ich mir da eingebrockt?«, murmelte ich, im Rande eines Nervenzusammenbruchs. Ich brauchte Antworten, und ich brauchte sie sofort. Also rief ich die Familie an und erklärte, was los war. Sie sagten, sie seien sich dessen bewusst. Ich solle mir jedoch keine Sorgen machen, da ich in keiner Gefahr sei, weder rechtlich noch anderweitig. Sie sagten mir, ich solle im Haus bleiben und nicht mit den Medien sprechen. Sie seien informiert worden und ich sei in keiner Weise involviert. Das beruhigte mich keineswegs. Wie sollte ich beruhigt sein, nachdem ich von so etwas erfahren hatte? Trotzdem konnte ich in dem Moment nichts weiter tun, also legte ich auf und sah weiter die Berichterstattung im Fernsehen. Im Laufe der Stunden wurde die Geschichte klarer. Die Leiche gehörte tatsächlich dem verschwundenen Polizeichef. Es war nun klar, dass er von der Mafia entführt und getötet worden war, aber das Erschreckendste war die Enthüllung, dass der arme alte Mann, der eine Herzoperation über sich ergehen lassen musste, tatsächlich ein sehr gefährlicher Mafiaboss war und es war er, der das Verbrechen befohlen hatte. Am nächsten Morgen sattelte ich eines der Pferde und machte einen Rundgang durch das Gelände. Das Loch war noch offen, aber offensichtlich war nichts, oder besser gesagt, niemand mehr darin. Jetzt konnte ich jedoch fühlen, dass die Atmosphäre völlig anders war als zuvor. Ich schauderte bei dem Gedanken, dass ich im Haus eines Mafiosos lebte, der fähig war, die Vernichtung eines jeden zu befehlen, selbst eines hochrangigen Polizeibeamten. Am selben Nachmittag rief ich die Familie erneut an und teilte ihnen mit, dass ich meinen Job kündigen wollte. Sie bestanden darauf, dass ich bleibe und bekräftigten, dass ich in keiner Gefahr sei, aber ich wollte wirklich nicht länger dort bleiben. Also ließ ich sie höflich wissen, dass ich die Entscheidung getroffen hatte, zu kündigen. Sie verstanden es und baten mich, ihnen ein paar Tage Zeit zu geben, um einen Ersatz zu finden. Ich stimmte zu und tatsächlich erschien ein paar Tage später der Sohn des Besitzers, um mir den Rest meines Lohns zu geben und sich zu verabschieden. Sie sagten mir, dass sie noch keinen Ersatz gefunden hätten, sodass sie im Haus bleiben würden, bis sie jemanden fänden. Ich empfahl ihnen einige Leute und gab ihnen deren Nummern. Wir plauderten ein wenig, bis ich die letzten meiner Sachen verladen hatte, und dann verabschiedeten wir uns. Danach zog ich in die Stadt des Moan und hörte nie wieder von dieser Familie. Vor Jahren war ich stolzer Besitzer einer Rinderfarm namens Willow Creek, etwa eine Stunde von Lexington, Kentucky, entfernt. Ich habe fast zwei Jahrzehnte hart daran gearbeitet, bis die Wirtschaftskrise mich zwang, sie zu verkaufen. Jetzt lebe ich ein routinemäßiges Leben in der Stadt und warte auf die Rente. Meine Erinnerungen an meine Farm sind jedoch von einem sehr dunklen Ereignis geprägt, das mich bis heute verfolgt. Es war ein heißer Sommer, vor etwa 13 Jahren, als der alte Unkrautvernichter auf der Farm endgültig den Geist aufgab. Es war kein großer Verlust, aber ohne ihn bedeutete das, dass die Pflege der Landschaft problematisch werden würde. Ich hatte ein kleines, aber loyales Team, ein paar erfahrene Arbeiter und ein paar Jungs aus der Stadt, die Teilzeit aushalfen. Trotzdem brauchten wir jemanden, der sich ausschließlich darum kümmerte, das Anwesen ordentlich zu halten. Die Farm war nicht nur meine Lebensgrundlage, sondern auch Teil der Gemeinschaft. Wir organisierten Touren für Schulen und Gruppen, manchmal kostenlos, manchmal gegen eine geringe Gebühr. Es war eine Möglichkeit, sich mit den Menschen zu verbinden und zusätzliches Einkommen zu generieren. Da der Unkrautvernichter ausfiel und der Sommer in vollem Gange war, entschied ich mich, eine Anzeige in der Lokalzeitung aufzugeben, in der ich einen Gärtner suchte. So lernte ich Theodor kennen. Theodor erschien zum Vorstellungsgespräch mit einem makellosen Auftreten und einer ruhigen Ausstrahlung. Er sah etwa 35 Jahre alt aus und sowohl sein Aussehen als auch seine Art waren angenehm. Er wirkte wie ein netter Kerl. Er erklärte, dass er erst kürzlich in die Gegend gezogen sei, um einen hohen Neuanfang zu suchen und dass er Erfahrung in Gartenarbeit und Landschaftspflege habe. Ehrlich gesagt, seine Bereitschaft, für ein bescheidenes Gehalt zu arbeiten und seine offensichtliche Begeisterung für die Stelle überzeugten mich letztendlich. Wir brauchten jemanden, der zuverlässig war und eine gute Einstellung mitbrachte, und Theodor schien genau zu passen. Als er seine Arbeit begann, war ich sehr zufrieden, da er seine Aufgaben gewissenhaft erledigte, was mir bestätigte, dass ich eine gute Wahl getroffen hatte. Er hielt die Gärten in einem tadellosen Zustand, schnitt die Büsche präzise und sorgte dafür, dass die Touristenroute immer in perfektem Zustand war. Unter all den Bereichen, in denen er arbeiten musste, zeigte er jedoch ein besonderes Interesse an einem bestimmten Ort, der Lagune. Eigentlich war es ein kleiner künstlicher See hinter dem Haus, dem wir nicht viel Aufmerksamkeit schenkten. Aber Theodor fand ihn sehr faszinierend und sagte, er wolle dort ein echtes Meisterwerk schaffen. Etwas, das die Besucher beeindrucken würde. Theodor verbrachte dort Stunden damit, das Wasser und die Seerosen zu betrachten und sprach immer davon, wie er ein Kunstwerk erschaffen würde, das alle Besucher der Farm fesseln würde. Obwohl seine Obsession mir ein wenig seltsam erschien, beschloss ich, ihm kreative Freiheit zu lassen. Schließlich wäre das eine zusätzliche Attraktion für die Farm. Einmal, als ich seine Fortschritte am See überprüfen wollte, fand ich ihn dabei, neue Blumen zu pflanzen. Diese waren sehr üppig und gaben diesem Ort ein völlig anderes Aussehen als zuvor. Ich machte einen Kommentar darüber, wie schön sie dort aussahen, und in diesem Moment drehte er sich mit einem halb merkwürdigen Lächeln zu mir um und sagte: »Schönheit ist nur oberflächlich, Sir. Was wirklich zählt, ist, was darunter liegt.« Das mag für sich genommen nicht besonders seltsam klingen, aber die Art und Weise, wie er es sagte, ließ mich ein wenig unwohl fühlen. Seine Augen hatten einen intensiven Ausdruck, als wollte er mir etwas sagen, ohne es wirklich auszusprechen. Es lief mir eiskalt den Rücken herunter. Einmal, als ich in der Nähe des Gewächshauses vorbeiging, hörte ich Theodor, wie er sich angeregt mit einem der jungen Männer, die Teilzeit auf der Farm arbeiteten, unterhielt. Der Junge hörte aufmerksam zu, während Theodor mit einem seltsamen Ausdruck erklärte, dass Pflanzen etwas zum Fressen brauchen, um stark und gesund zu wachsen. »Ich habe eine spezielle Formel«, sagte Theodor mit demselben merkwürdigen Lächeln wie an jenem Tag. »Einen Dünger, den ich selbst herstelle. Es ist erstaunlich, wie die Pflanzen darauf reagieren. Sie wachsen üppig und voller Leben.« Die Art und Weise, wie Theodor über seine geheime Mischung sprach, fast mit einem morbiden Vergnügen, ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. Es waren nicht die Dinge, die er sagte, sondern die Art, wie er sie sagte, die mir eine Gänsehaut verschaffte. Aber der Moment, der mich wirklich beunruhigte, geschah ein paar Monate nach Theodors Ankunft auf der Farm. Es war ein ruhiger Abend, die Sonne begann unterzugehen und die anderen Arbeiter waren bereits nach Hause zurückgekehrt. Als ich in der Nähe des Geräteschuppens entlang ging, erregte ein metallisches Geräusch meine Aufmerksamkeit und neugierig spähte ich durch die angelehnte Tür. Dort stand Theodor. Er hatte eines unserer größten Jagdmesser in der Hand und betrachtete es nur, ließ seinen Finger langsam über die Klinge gleiten, als würde er es streicheln. Der Ausdruck auf seinem Gesicht, ich kann ihn kaum beschreiben, Es war wie eine Mischung aus Faszination und Hunger. Es war sehr seltsam und ziemlich verstörend. Als er schließlich aufsah und mich bemerkte, keuchte er erschrocken auf, wie ein aufgeschrecktes Tier im Dunkeln. Er murmelte etwas darüber, die Werkzeuge zu überprüfen, und verließ dann hastig den Schuppen, während ich dort stehen blieb und einen kalten Schauer über meinen Rücken laufen spürte. Ich stand einfach da, regungslos, und versuchte zu begreifen, was ich gerade gesehen hatte. Die Begegnung im Schuppen weckte ein Unbehagen in mir, das ich nicht ignorieren konnte. Ich begann, Theodor genauer zu beobachten, obwohl ich es diskret tat, um keinen Verdacht zu erregen oder ihn ohne Beweise zu beschuldigen. Schließlich, was hatte er wirklich getan? Er hatte nur ein Messer in der Hand gehalten. Doch die kleinen Details begannen Alana sich zu häufen. Manchmal kam er mit Kratzern an den Armen zur Arbeit oder mit dunklem Schmutz unter den Fingernägeln, selbst am frühen Morgen, bevor er auf der Farm überhaupt hätte schmutzig werden können. Einmal glaubte ich sogar, einen Blutfleck auf seinem Ärmel zu sehen, aber als ich blinzelte, war er verschwunden. Diese flüchtigen Details waren fast unmerklich, aber genug, um ein wachsendes Gefühl zu nähren, dass etwas nicht stimmte. Ein Jahr, nachdem ich Theodor eingestellt hatte, verschwand er plötzlich. Er erschien nicht zur Arbeit, meldete sich nicht und sein Telefon war abgeschaltet. Die Adresse, die er mir gegeben hatte, stellte sich als falsch heraus und die Person, die dort lebte, hatte noch nie von ihm gehört. Die Ungewissheit nagte an mir, aber ich verspürte auch eine seltsame Erleichterung. Dieser Mann hatte immer ein unbehagliches Gefühl in mir geweckt, das mir überhaupt nicht gefiel, und sein plötzlicher Abschied brachte mir irgendwie Frieden. Ich dachte, dieses dunkle Kapitel wäre zu Ende, aber das war es nicht, denn wenn die Geschichte dort enden würde, wäre ich nicht hier, um sie zu erzählen, oder? 6 Monate nach Theodors plötzlichem Verschwinden wurde mir die Realität mit brutaler Wucht bewusst und ich brach fast zusammen. An einem Sommertag stand ich am See, dem Ort, an dem Theodor so viele Stunden verbracht hatte. Die Vegetation war seit seinem Verschwinden überwuchert, da ich niemanden eingestellt hatte, der ihn ersetzte. Doch ein Bereich in der Nähe des Ufers erregte meine Aufmerksamkeit. Die Pflanzen dort waren abnorm groß und ihre Farben waren sehr intensiv, fast phosphoreszierend, sodass sie sich bemerkenswert von den anderen Pflanzen abhoben. Ein unbehagliches Gefühl durchfuhr mich, als ich mich an Theodors Wort über seinen speziellen Dünger erinnerte. In diesem Moment fühlte ich, als ob eine unerklärliche Kraft mich drängte, eine Schaufel zu holen und an dieser Stelle zu graben. Vielleicht war es Neugier, vielleicht eine makabre Vorahnung, aber ich wünschte, ich hätte es nie getan und jemand anderen damit beauftragt. Etwa 60 Zentimeter tief stieß die Schaufel auf etwas Hartes. Zuerst dachte ich, es sei eine Wurzel oder ein altes vergrabenes Werkzeug, aber als ich den Schmutz entfernte, offenbarte sich die schreckliche Wahrheit. Ich blickte auf einen menschlichen Schädel. Panik ergriff mich wie nie zuvor in meinem Leben. Ich wich unbeholfen zurück, fiel auf den Rücken und saß da, starrte auf den teilweise freigelegten Schädel. Die Zeit stand für mich still. Jeder Sekundenbruchteil wurde zur Ewigkeit, bis ich endlich den Schock überwand und zum Haus rannte, um den Sheriff anzurufen. Minuten später traf eine Gruppe von Beamten mit einem Forensikteam ein und setzte die Ausgrabung fort. Sie legten 2 Leichen frei, beide gehörten jungen Frauen. Der Gerichtsmediziner schätzte, dass sie etwa 1,5 Jahre dort begraben waren. Es folgte ein endloser Albtraum. Die Polizei durchsuchte jeden Zentimeter der Farm. Journalisten suchten gierig nach einer Sensationsgeschichte. Und ich wurde endlosen Verhören unterzogen, in denen ich immer wieder dieselbe Geschichte erzählte. Glücklicherweise war die Polizei bald von meiner Unschuld überzeugt. Ich erzählte ihnen alles, was ich über Theodor wusste, aber leider war es nicht viel. Trotz der Bemühungen der Polizei wurde Theodor nie gefunden. Die Ermittler informierten mich, dass sie ihn für mindestens 5 Morde in 3 verschiedenen Bundesstaaten verantwortlich hielten. Das Muster war immer dasselbe. Junge Frauen in den 20ern und 30ern, die in ländlichen Gebieten, oft in der Nähe von Gewässern, vergraben wurden. Sie vermuteten, dass Theodor ständig auf der Suche nach Gelegenheitsjobs auf Farmen oder in Parks war, wo er alleine sein und Zugang zu abgelegenen Orten haben konnte. Am unheimlichsten war die Information, dass die Ermittler im Boden um die Leichen Spuren einer Art Chemikalie gefunden hatten. Sie gaben mir keine Details, aber der Ausdruck auf ihren Gesichtern, als sie darüber sprachen, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich konnte nicht aufhören, an Theodors Worte über seinen speziellen Dünger zu denken und daran, wie gut die Pflanzen wuchsen, wenn sie etwas zu fressen hatten. Ich erinnere mich an diese Momente als die dunkelsten meines Lebens, denn danach führten die Kombination aus der Wirtschaftskrise und der Schrecken dessen, was mit Theodor geschah, dazu, dass ich eine drastische Entscheidung traf. Ich verkaufte die Farm und zog in die Stadt. Ich konnte es nicht ertragen, dort weiterzuleben und zu wissen, was passiert war, in dem Bewusstsein, dass ich einen jüdischen Mörder eingestellt hatte und so oft beiläufig mit ihm gesprochen hatte. Der bloße Gedanke daran, was in seinem Kopf vorging, versetzt mir bis heute einen Schrecken. Selbst heute frage ich mich, ob er diese Frauen wirklich auf meinem Grundstück ermordet hat oder ob er sie erst danach dorthin gebracht hat. Die Ungewissheit ist eine schwere Last, die ich mit mir herumtrage. Eine Erinnerung daran, dass manchmal die dunkelste Abgründigkeit hinter der Fassade eines völlig normalen Menschen verborgen sein kann. Amanda und ich haben unser ganzes Leben lang Landwirtschaft betrieben. Wir sind beide auf einer Farm aufgewachsen und das ist wirklich alles, was wir können. Vor 5 Jahren haben wir uns auf einer Landwirtschaftsmesse in Iowa kennengelernt und mochten uns sofort, wahrscheinlich wegen all der Gemeinsamkeiten. Nach einer Weile des Datings haben wir vor 3 Jahren geheiratet und dank harter Arbeit, Disziplin und Sparsamkeit konnten wir einen unserer größten Träume verwirklichen, eine eigene Farm zu kaufen. Kurz nachdem wir in unser neues Zuhause eingezogen waren, hatten wir jedoch ein wirklich erschreckendes Erlebnis. Nach langem Suchen fanden wir schließlich eine Farm in Nordtexas, die unseren Anforderungen und unserem Budget entsprach. Die Gegend war perfekt, da wir beide auf den Anbau von Mais spezialisiert sind und das Land bot eine gute Fläche zu einem ausgezeichneten Preis. Wir zögerten nicht lange und nachdem wir die Zahlungen geleistet und die rechtlichen Formalitäten erledigt hatten, waren wir bereit, unsere Sachen zu packen und in unser neues Zuhause zu ziehen. Wie Sie sich vorstellen können, bedeutet das Leben in einer ländlichen Gegend unter anderem viel Platz und wenige Nachbarn. Unsere nächsten Nachbarn waren ein mexikanisches Paar ohne Kinder, das ebenfalls kürzlich eingezogen war. Ihre Farm war etwa eine halbe Meile entfernt in die entgegengesetzte Richtung. Sie hießen Maurizio und Anna und bauten ebenfalls Mais an. Da es in dieser abgelegenen Gegend nicht viele Unterhaltungsmöglichkeiten gibt, ist es leicht, Freundschaften mit den Nachbarn zu schließen. Besonders wenn sie so freundlich sind wie sie. Amanda und Erna verstanden sich sofort und Maurizio war ein toller Typ, sodass wir schnell enge Freunde wurden. Ein weiteres, das wir gemeinsam hatten, war, dass wir zu den wenigen jungen Leuten in der Gegend gehörten. Die meisten Farmer hier waren älter und ihre Kinder waren erwachsen und lebten oft in der Stadt. Kein Wunder, denn es gibt hier nicht viel Unterhaltung für junge Leute. Um die Langeweile zu vertreiben, luden wir Maurizio und Anna oft am Wochenende zu uns nach Hause ein, um ein paar Drinks zu genießen und eine gute Zeit zu haben. Es war eine dieser Nächte, als alles passierte. Es war ein ganz gewöhnlicher Samstag, an dem wir unsere Nachbarn zu uns eingeladen hatten. Der Abend war voller Wein und Brettspiele und wir hatten viel Spaß, tranken jedoch auch eine Menge. Anna und M verließen uns gegen 1 Uhr morgens, genauso beschwipst wie wir. Zum Glück dauerte die Fahrt zu ihrem Haus nur 5 Minuten. Nachdem unsere Gäste gegangen waren, schliefen Amanda und ich nicht sofort ein. Stattdessen tranken wir weiter Wein und tanzten zu einem Lied von Maurizio, das er dagelassen hatte. Gerade als wir uns müde auf das Sofa setzten und über die Nacht lachten, hörten wir plötzlich ein Klopfen an der Tür. Ein Klopfen um fast 2 Uhr morgens war mehr als ungewöhnlich. So etwas war noch nie passiert. Begleitet wurde das Klopfen von einer männlichen Stimme, die etwas sagte, das wir wegen der Musik nicht verstehen konnten. Also drehte ich die Lautstärke leiser und wartete, ob das Klopfen wiederkommen würde. Etwa 20 Sekunden später folgte ein weiteres Klopfen, gefolgt von einer Stimme, die um Hilfe bat. Ich wollte gerade aufstehen und die Tür öffnen, als Amanda meinen Arm packte. Sie schüttelte den Kopf und flüsterte mir zu, dass ich die Tür nicht öffnen sollte. Ich sagte ihr, dass ich nur fragen wollte, wer es sei. Doch sie erwiderte, dass ich ihnen besser nicht zeigen sollte, dass wir zu Hause sind. Ich ging trotzdem zur Tür und fragte, wer da sei. Die Stimme antwortete erleichtert und bat mich, die Tür zu öffnen, da sie sich verirrt hätten. Das machte mich misstrauisch. Sich um 2 Uhr morgens zu verirren, war seltsam. Ich fragte ihn, wer er sei, und er sagte, dass er mit seiner Frau unterwegs sei. Ich bat, dass seine Frau etwas sagen sollte, aber es blieb still. Die Warnsignale in meinem Kopf wurden lauter. Die Stimme klang merkwürdig, wie ein Mann, der seine Stimme verstellte. Ich lachte und dachte, dass Mauricio mir einen Streich spielte. In meinem betrunkenen Zustand klang das logisch, aber es war auch untypisch für ihn. Ich sagte, netter Versuch, Mao, aber ich weiß, dass du es bist. Geh nach Hause, du Betrunkener. Die Stimme sagte daraufhin, du hast mich erwischt, Kumpel, jetzt mach bitte auf. Doch die Stimme klang nun tiefer und es war definitiv nicht Mauricio. In diesem Moment erstarrte mein Lächeln. Ich rief Mauricio an und fragte ihn, ob er wirklich an meiner Tür sei. Verschlafen antwortete er, dass er zu Hause im Bett mit Anna läge. Als er das sagte, war ich still und er war es auch, bis er schließlich sagte, ich komme gleich raus und bringe mein Gewehr mit. Währenddessen wurde wieder an die Tür gehämmert. Ich schrie, dass ich eine Schrotflinte bereit habe und schießen würde, wenn sie nicht verschwinden. Die Stimme sagte, dass sie nur ein Telefon benutzen wollten. Ich forderte sie weiterhin aufzugehen oder ich würde schießen. Amanda, die währenddessen mit 911 telefonierte, übergab mir mein Gewehr. Da hörten wir Schritte, die um das Haus herumgingen und an einem unserer Fenster hielten. Plötzlich hörte ich, wie das Glas zerbrach und Amanda schrie vor Angst auf. Ohne zu zögern, richtete ich mein Gewehr auf das Fenster und feuerte. Ich hörte einen Fluch und sofort darauf 2 Schüsse zurück. Es war eine Pistole. Nun wusste ich, dass sie bewaffnet waren. Ich schrie Amanda an, sich auf den Boden zu legen und bereitete mich darauf vor, erneut zu schießen. In diesem Moment hörte ich 2 Schüsse in der Ferne, gefolgt von einer Stimme, die rief: Verschwindet sofort, oder wir schießen euch Löcher. Die Stimme erkannte ich sofort. Es war Mauricio, zusammen mit einem seiner Angestellten, beide mit Gewehren bewaffnet. Die Eindringlinge fluchten und flohen. Ein Augenblick lang dachte ich daran, ihnen zu folgen, aber ich war noch benommen vom Alkohol und Mauricio auch. Ein paar Momente später klopfte Mauricio an die Tür und fragte aufgeregt, ob es uns gut gehe. Ich öffnete ihm schnell und als ich ihn an der Tür stehen sah, umarmte ich ihn fest. Ich war ihm unglaublich dankbar und bin es bis heute. Mauricio blieb bei uns, bis ein Polizist eintraf, der das Gelände absuchte, aber nichts fand. Er nahm unsere Aussage auf und riet uns, Überwachungskameras zu installieren. Etwas, woran wir bisher überraschenderweise nie gedacht hatten. Was die Personen auf unserer Veranda in jener Nacht davon abhielt, ins Haus zu gelangen, war eine einfache Holztür. Bisher wissen wir nicht, wer diese Eindringlinge waren oder was sie wirklich wollten. Aber ein Vorfall wie dieser ist nie wieder passiert. Trotzdem haben wir Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit im Haus zu verstärken und Überwachungskameras um das Haus installiert, wie von der Polizei empfohlen. Vor 14 Jahren, als ich 17 war, verstarb mein Großvater, der eine Farm in Arkansas besaß, an natürlichen Ursachen. Da mein Vater ein Einzelkind war, erbte er das Anwesen. Wir lebten immer in der Stadt, besuchten jedoch oft meinen Großvater, da er seit dem Tod meiner Großmutter allein auf dieser Farm lebte. Diese Farm gehört seit über 4 Generationen zur Familie und hat daher für uns alle, besonders für meinen Vater, einen hohen sentimentalen Wert. Deshalb dachte er nie daran, sie zu verkaufen oder in fremde Hände zu geben. Eines Abends, Wochen nach der Beerdigung meines Großvaters, versammelte mein Vater uns alle im Wohnzimmer, meine Mutter, meine Schwester und mich, und schlug vor, auf die Farm zu ziehen. Ich fand die Idee sofort großartig, weil ich diesen Ort liebte und dort immer eine tolle Zeit hatte. Vielleicht liegt es in meinen Genen, aber ich mag das Landleben wirklich. Allerdings waren meine Schwester und meine Mutter davon nicht besonders überzeugt. Auch wenn die Farm meines Großvaters groß und mit allem Komfort ausgestattet war, lag sie doch weit weg von der Stadt und keiner von beiden war ein großer Fan vom Landleben. Trotzdem stimmten sie zu, weil es meinem Vater sehr wichtig war und wir ihn unterstützen wollten, da wir wussten, dass ihm das helfen würde, mit der Trauer über den Tod meines Großvaters besser umzugehen. Ein paar Monate später zogen wir auf die Farm. Es war eine große Veränderung, aber wir waren überzeugt, dass es sich lohnen würde. Ich hatte jedoch keine Ahnung, dass ich die erschreckendste Erfahrung meines Lebens machen würde. Einige Monate nach unserem Umzug mussten meine Eltern in die Stadt fahren, um einige rechtliche Angelegenheiten zu regeln. Meine Schwester, die sich nie an das Leben dort gewöhnt hatte, sah darin die perfekte Gelegenheit, für ein paar Tage aus diesem Ort rauszukommen. Also sagte sie meinen Eltern, dass sie begleiten wollte. Zuerst lehnte mein Vater ab und sagte ihr, dass sie bei mir bleiben sollte, um mir Gesellschaft zu leisten und bei den Aufgaben zu helfen. Aber ich versicherte ihm, dass ich es allein schaffen würde. Immerhin übernahm ich ohnehin meist ihre Aufgaben auf der Farm, da sie sich oft beschwerte oder, wenn sie half, alles nur widerwillig tat. Ich habe nie ein Problem damit gehabt, allein gelassen zu werden. Im Gegenteil, es ist die perfekte Gelegenheit, um zu Hause zu tun, was ich will, den ganzen Tag Videospiele zu spielen, schlafen zu gehen, wann ich will und meine Aufgaben in Ruhe zu erledigen, ohne dass meine Schwester ständig meckert. Also fand ich es toll, dass sie mit meinen Eltern gehen wollte. 2 Tage waren vergangen, seit meine Eltern in die Stadt gefahren waren. Sie sollten am nächsten Morgen zurückkommen und ich hatte meine Aufgaben erledigt. An meinem letzten Abend entschied ich mich, im Wohnzimmer Filme zu schauen, da der Fernseher dort größer war als der in meinem Zimmer. Es war etwa 22 Uhr, als ich draußen ein seltsames Geräusch hörte, das aus dem Maisfeld kam. Zuerst ignorierte ich es, weil ich dachte, es sei wahrscheinlich ein Reh oder so etwas, bis ich alle Kühe gleichzeitig muhen hörte. Das war seltsam, denn normalerweise muht eine Kuh nach der anderen. Aber wenn alle Kühe gleichzeitig muhen, stimmt etwas nicht. Etwas oder jemand muss sie erschreckt haben, damit sie alle so muhen. Ich war der Einzige auf der Farm, also war es offensichtlich meine Aufgabe nachzusehen, was los war. Ich zog einen Mantel und meine Stiefel an und wollte gerade zur Scheune gehen, als ich ein sehr schrilles Muhen hörte. Das war definitiv nicht normal. Einen Moment lang blieb ich wie erstarrt stehen und fühlte eine starke Besorgnis, denn ich wusste, dass im Stall etwas Schreckliches geschah. Schnell rannte ich ins Zimmer meines Großvaters, das mein Vater so gelassen hatte, wie es war. Was ich in diesem Moment sehr schätzte, denn ich wusste, dass mein Großvater immer Waffen unter seinem Bett aufbewahrte. Ich fand dort tatsächlich mehrere Gewehre, nahm das Jagdgewehr, lud es und ging hinaus, um nachzusehen. Die Kühe hörten nicht auf zu muhen, also ging ich in die Scheune, um sicherzustellen, dass nichts Außergewöhnliches passiert war. Tatsächlich waren alle Kühe noch da, bis ich weiterging und bemerkte, dass eine aus ihrer Box fehlte. Das ergab keinen Sinn. Ich war mir sicher, dass ich sie zuletzt festgebunden gesehen hatte. In diesem Moment hörte ich ein sehr hohes Muhen, das aus dem Maisfeld vor der Scheune kam. Also ging ich hinaus und als ich ins Feld hineinlief, schwöre ich, dass ich Stimmen hörte. Ich hatte genug davon und feuerte 2 Schüsse in die Luft. Alles wurde still. Die Kühe hörten auf zu muhen und es schien ruhig zu sein, bis ich Schritte im Feld hörte. Ehrlich gesagt, wusste ich nicht, ob ich den Mut hatte, dort hineinzugehen. Aber ich musste, da niemand anderes da war und genau deshalb Farmer Waffen haben. So dumm es auch klingen mag, ich hielt das Gewehr des härtesten Mannes, den ich je gekannt hatte, meines Großvaters, in meinen Händen und ich fühlte eine Verantwortung, die Farm zu verteidigen, wie er es tun würde. Jetzt war ich der Mann, der verantwortlich war, also konnte ich mich nicht einfach im Haus verstecken, während Eindringlinge im Feld waren. Mit diesem Gedanken begann ich in Richtung der Pflanzen zu gehen und ich konnte Schritte neben mir hören. Ich bekam immer mehr Angst und als ich tiefer ins Feld ging, lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Es war, als wüsste mein Unterbewusstsein, dass etwas Schlimmes passieren würde. Und das stimmte, denn in diesem Moment sah ich etwas, das mich völlig erstarren ließ. In einer Maisreihe stand eine Person, komplett in Schwarz gekleidet, keine 5 Meter von mir entfernt. Ich hob mein Gewehr und versuchte, das Zittern in meiner Stimme und in meinen Beinen zu kontrollieren. Ich sagte ihm, er solle sofort mein Feld verlassen, sonst würde ich abdrücken. Ich log nicht. Ich war wirklich bereit zu schießen, aber er bewegte sich nicht. Ich feuerte eine weitere Kugel in die Luft, um ihn zu erschrecken. Doch er bewegte sich keinen Zentimeter, als hätte er keine Angst zu sterben oder glaubte nicht, dass ich ihn erschießen würde. Stattdessen kam er mit leicht ausgestreckten Armen auf mich zu, als wolle er mir signalisieren, die Waffe herunterzunehmen. Doch das tat ich nicht, sondern richtete sie direkt auf sein Gesicht und schrie, dass er keinen weiteren Schritt machen solle, sonst wäre er ein toter Mann. Dann bemerkte ich etwas, das mir das Herz in den Magen fallen ließ. Ich war umzingelt. Mindestens 1 Dutzend schwarz gekleideter Menschen kamen aus dem Maisfeld, oder das waren zumindest diejenigen, die ich sehen konnte. Wer weiß, ob es noch mehr gab. Der Mann kam weiter auf mich zu, während ich die Waffe auf ihn gerichtet hielt, und als er nah genug war, konnte ich sehen, dass er und die anderen gruselige Masken trugen, wie die, die im Mittelalter während der schwarzen Pest benutzt wurden. Meine Hand begann zu zittern, ich hatte große Angst und verstand nichts. Wer waren diese Leute und was wollten sie auf meinem Feld? Der Mann blieb stehen, als ich einen Schritt zurücktrat. Dann waren alle für einen Moment still. Ich kann nicht in Worte fassen, welches Grauen ich in diesem Moment empfand. Ich dachte, dass diese schrecklichen Masken das Letzte sein würden, was ich sehen würde, bevor ich das Zeitliche segnen würde. Doch dann passierte das Seltsamste, das ich mir je vorstellen konnte. Alle fingen an zu singen. Es war ein seltsames Lied, etwas in einer Sprache, die ich überhaupt nicht verstand, aber es ähnelte Kirchenliedern, wie sie Priester singen. Ich begann mich zu fragen, ob sie vielleicht ein krankes Ritual an mir durchführen würden. Doch ich wollte nicht bleiben, um das herauszufinden. Als sich mir die Gelegenheit bot, rannte ich wie der Wind durch die Maisreihen. Als ich außer Atem war, hielt ich an und feuerte etwa 6 Schüsse in ihre Richtung, woraufhin ich viele Schritte und das Rascheln von Ästen in die entgegengesetzte Richtung hörte. Es schien, als hätte ich sie endlich verjagt. Auf dem Rückweg zur Farm stieß ich jedoch auf etwas, das mich erstarren ließ. In der Nähe der Scheune lag der Kopf der Kuh, in der Mitte eines Kreises von Kerzen platziert. Mir wurde fast übel, doch ich sammelte mich und rannte weiter bis zum Haus. Dort rief ich die Polizei und erzählte der Notrufzentrale alles. Die Frau sagte, sie würde sofort einen Beamten schicken. Dann rief ich meine Eltern an, um ihnen die Situation zu erklären, und mein Vater, offensichtlich alarmiert, sagte mir, er käme sofort. Während ich wartete, saß ich zitternd und weinend im Zimmer meines Großvaters. Schließlich hörte ich ein Polizeiauto draußen. Ich rannte zu den Polizisten und glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass ich noch nie glücklicher war, jemanden zu sehen. Der Beamte hörte sich alles an, suchte die Scheune ab und fand den Kopf der Kuh. Dann rief er ein Ermittlungsteam, da es nun ein aktiver Tatort war. Als meine Eltern ankamen, berichteten wir dem Beamten alles. Sie konnten kaum glauben, in welcher Gefahr ich in dieser Nacht schwebte. Doch sie schimpften auch mit mir wegen meiner Leichtsinnigkeit, allein ins Feld zu gehen, obwohl es Eindringlinge gab. Nach diesem Vorfall installierten meine Eltern ein hochmodernes Sicherheitskamerasystem auf der Farm. Leider konnte die Polizei die Eindringlinge nie identifizieren, aber sie vermuteten, dass es sich um eine Art Kult handelte, der Tieropfer darbrachte und dass ich das Pech hatte, das einzige Ziel dieser kranken Menschen zu sein. Zum Glück ereignete sich nie wieder ein solcher Vorfall auf unserer Farm oder auf einer der benachbarten Farmen.